Wenn wir heute früh uns mit dem lokalen und der globalen Auftrag der Gemeinde sprechen wollen, dann müssen wir uns im Klaren sein. Es geht schlussendlich um dieses Lamm, das wir besungen haben. Und wenn wir von Mission reden, dann geht es eigentlich um die verlorene Welt, um verlorene Menschen. Dann geht es um Gott und dann geht es um Himmel und Hölle. Und das sind die Faktoren, die zusammenkommen, wenn wir an Mission denken. Und deswegen haben wir als Gemeinde auch einen Auftrag, die Menschen, die nichts von Gott wissen, mit dem Evangelium zu erreichen. Denn ohne das Evangelium sind sie ewig verloren. Und diese Tatsache muss uns bewegen, immer wieder darüber nachzudenken, was können wir tun, um diese Menschen zu erreichen. Und ich weiß, ich werde nicht so jetzt noch explizit darauf eingehen, aber ich weiß, dass wenn ich von verlorenen Menschen rede, es manchmal gar nicht mehr so gesehen wird, sondern manchmal die Sache kommt, es könnte doch sein, dass Menschen, die ohne Gott verloren gehen, doch noch Hoffnung haben. Wir müssen davon ausgehen, sagt uns das Wort Gottes, dass Menschen ohne Jesus Christus ewig verloren sind. Und diese Tatsache muss uns umtreiben, immer wieder darüber nachzudenken, welchen Auftrag haben wir als Gemeinde eigentlich? Um was geht es eigentlich, wenn wir an Mission, wenn wir an Gemeinde denken? Ich bin auch der Überzeugung, wenn wir hier von lokal und global reden, lokal heißt das örtliche, ortsbezogene, und global heißt der universale Gedanke von Gemeinde. Wenn wir als Gemeinde an dieses großen Auftrag denken, dann werden wir vielleicht noch viel stärker motiviert, für den Herrn zu arbeiten. Gehen wir zurück, Apostelgeschichte. Das war die Grundlage, die uns gegeben worden ist. Wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria, ja bis an die Enden der Erde. Und dieser Vers zeigt die Verheißung für die lokale und für die globale Bewegung. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Jünger, als sie da vor dem Herrn gestanden sind, wussten, was er ihnen sagen will, ob sie es verstanden haben. Einer hat noch gefragt, Herr, wann wirst du dein Reich aufbauen? Sie haben immer noch erwartet, dass Jesus als der König auf Erden eingesetzt wird. Und er sagt ihnen was ganz anderes. Er sagt ihnen, wenn der Heilige Geist über euch kommt, er wird kommen, dann werdet ihr den Menschen erzählen von mir in der damaligen Welt. Und das war die damalige Welt. Da gab es Hebräer, hellenistische Juden, da gab es Samariter, da gab es Gottesfürchtige und da gab es Heiden. Da war etwas da, verschiedene Leute, die da gewesen sind. Und eigentlich, wenn man es jetzt ganz genau nimmt, haben die Juden nur diese Gruppierung gesehen, eventuell noch diese Leute, weil das waren die Juden, da war das Heil für sie bestimmt. Und trotzdem hat diese Bewegung angefangen. Der Heilige Geist ist gekommen. Und wir wissen in Apostelgeschichte 2, wie da der Heilige Geist auf die Erde gekommen ist und wie Menschen angefangen haben, Gott zu beten, anzubeten, wie Menschen eine Entscheidung getroffen haben für Jesus, wie Menschen plötzlich das Wort Gottes verstanden haben. Und wir wissen, dass man sagen kann, dass durch diese junge Bewegung Menschen einen neuen Anfang gemacht haben mit Jesus. Jesus war der Mittelpunkt, vorher war das lange nicht so im Mittelpunkt gestanden. Und diese Bewegung hat dort angefangen, weiter Kreise zu ziehen. Das andere war noch, wir haben 11 motivierte Jünger gehabt. 11 Jünger, die gesagt haben, sie sind so ergriffen von Jesus. Wir müssen das Evangelium weitersagen. Zwei Kapitel später, Apostelgeschichte 4, sagt uns die Schrift, wir können es ja nicht lassen. Wir müssen es weitersagen. Die Jünger haben kapiert, um was das es eigentlich geht. Es geht um den Namen Jesu, es geht um Jesus Christus und wir können es nicht lassen, davon zu erzählen. Und sie wussten auch, die Jünger, es geht darum, viele, möglichst viele Menschen durchs Evangelium zu erreichen. Es hat in Jerusalem begonnen. Es war eine lokale Bewegung, die Gemeinde ist entstanden und dort war die erste Gemeinschaft von Christen. Ich bin mir nicht sicher, ob diese erste Gemeinde wirklich so als Gemeinde funktioniert hat oder ob sie vielleicht auch ein bisschen jüdisch gewesen ist. Man liest von der Bewegung, dass sie auch im Tempel gewesen sind. Wie auch immer, dort gab es die ersten Christen. Und das Wachstum war rasant. Wir lesen von 3.000, von 6.000, von 9.000 Leuten, die zum Glauben gekommen sind. Und ich kann mir vorstellen, dass die Umwelt es nicht einzuordnen wusste. Was ist da passiert in Jerusalem? Was ist da tatsächlich dazu gekommen? Die lokale Bewegung wird zur globalen Bewegung in Jerusalem. Da hat es angefangen, nochmal das Bild von Jerusalem und dann kamen die anderen Kulturkreise bzw. Völker dazu. Ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich verstanden haben, diese ersten Jünger, die erste Gemeinde, Geschwister, dass es nicht nur um Jerusalem geht. Der Jude hat immer gedacht, in Jerusalem, da fängt die Arbeit an, da ist etwas. Und der Jude hat gedacht, müssen alle nach Jerusalem kommen. Da ist das Heil. Das war auch so im Alten Testament. Sehr bald kommt das ins Spiel, Antiochien. Und wenn wir jetzt da die Verse lesen, Antiochien ist zu dieser Basis für die Mission geworden. Aber wie hat es angefangen? Apostelgeschichte 11, Vers 19. Die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigen das Wort niemand als allein den Juden. Es waren aber einige unter ihnen Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Einmal, die große Gruppe von Gläubigen konnte nicht mehr in Jerusalem bleiben, sie war verfolgt. Und ich frage mich, hat Gott es bewusst so gemacht, eine Verfolgung ins Land geschickt, damit die Christen endlich einmal ausstreuen, weggehen von Jerusalem, woanders hingehen. Wir wissen gleichzeitig von Samarien, wie in Samarien es begonnen hat, von Philippus, der auch fliehen musste von Jerusalem. Also Gott hat hier etwas in Wege geleitet, um das nach vorne zu bringen. Und wir merken, hier in Antiochien angekommen, und sie haben diesen globalen Auftrag nicht verstanden. Sie haben nur unter den Juden gearbeitet. Als niemand, als allein den Juden. Und ein paar wenige Männer aus Zypern haben angefangen, den Griechen, die so verhasst gewesen sind, das Evangelium vom Herrn Jesus zu sagen. Und plötzlich haben sie gemerkt, da ist ein Leben entstanden, da wurden Menschen gläubig. An dieser Stelle vielleicht einen kurzen Einhalt, darüber nachzudenken. Es ist viel einfacher, unter unseren Leuten zu evangelisieren, zu missionieren, als andere Menschen, andere Kulturen zu gehen oder unter ihnen zu arbeiten. Manchmal fällt es schwer. Ich erinnere mich noch an eine Begebenheit, als ich mit Johann Friesen unterwegs war, am Anfang, wo diese Kasernen noch im Osten von Deutschland gewesen sind, lange zurück, weiß ich. Und da hat er einen Soldaten entdeckt und zu ihnen gesagt, siehst du, unter diesen Menschen habe ich gelitten, haben wir in Russland gelitten. Das sind unsere größten Feinde gewesen. Und ich gehe jetzt hin und gebe ihnen das Evangelium, das Buch von Jesus, unser Schicksal, von Wilhelm Busch. Nicht immer ist es so und trotzdem müssen wir uns im Klaren sein, dass wenn wir an Mission denken, an den Auftrag der Gemeinde denken, es kann nicht nur um uns gehen. Dieser globale Blick muss da sein, sollte da sein. Aber nicht nur in Antiochien ist losgegangen, sondern es gab auch Gemeinden von Petrus, Caesarea, Lydda und Joppe. Dort wurden Gemeinden gegründet, also auch Petrus ging umher und hat das Evangelium von Jesus Christus verkündigt. Und es gab sehr bald viele, viele Gemeinden im Mittelmeerraum, wo Menschen das Evangelium von Jesus Christus angenommen haben. Nun, wir wissen aber auch von anderen Quellen, dass zur Zeit, als die Gemeinden hier gewesen sind, dass es hier sehr viele neue Gemeinden gegeben hat. Bis hin nach Indien weiß man von außerbiblischen Quellen, dass es dort Gemeinden gegeben hat. Das heißt, die lokale Bewegung in Jerusalem angefangen, fängt an, zu einer ganz großen Bewegung zu werden. Und selbst das Römische Reich war erschüttert. Die wussten die Sache nicht einzuordnen am Anfang. Sie dachten, da ist eine ganz neue Bewegung aufgekommen und diese Bewegung hat sehr vieles in ihrem Leben, in der Umwelt auch mit beeinflusst. Wie kam es dazu? Einmal durch Gott selber. Ich habe am Anfang gesagt, als die Jünger vor Jesus standen und Jesus gesagt hat, ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes bekommen, werdet meine Zeugen sein, werdet von Jesus erzählen, da haben sie gedacht, bin mal gespannt, wie das werden wird. Und sie waren in Jerusalem und haben gedacht, jetzt endlich sind wir da und jetzt endlich können wir Gemeinde gründen, jetzt endlich haben wir eine Gemeinde. Und die wächst und wächst und wächst und wächst. Und sie haben gemerkt, kam Verfolgung auf, Schwierigkeiten sind gekommen und sie mussten Jerusalem verlassen. Und vielleicht wären die Gemeinden im Umkreis von Jerusalem, Samarien, Judäa, gar nicht entstanden, wenn die Verfolgung nicht gekommen wäre. Gott hat eingegriffen, damit Menschen gehen. Und trotzdem hat Gott Menschen gebraucht, die das Evangelium weitergesagt haben. Eine Tatsache, die mir immer wieder gefällt und die ich mich zu Dank verpflichtet. Wenn es um Mission geht, um den Auftrag Gottes auszuführen in dieser Welt, dann gebraucht er Menschen, um das Evangelium weiterzusagen. Dann gebraucht er unsere Gaben, unsere Fähigkeiten, das Evangelium weiterzusagen. Menschen haben das Evangelium weitergesagt und Gott hat fruchtbaren Boden gegeben. Wir waren vor kurzem bei einem Treffen mit einem Menschen oder einem Kandidaten, der nach Sri Lanka will. Und mir war das gar nicht bewusst, dass Sri Lanka angefangen hat, durch die christliche Bewegung angefangen hat durch einen deutschen Missionar. Und dieser Mensch ist ausgezogen nach Sri Lanka und hat dort in 16 Jahren die Sprache erforscht, die Bibel übersetzt und es haben sich sehr, sehr viele Menschen entschieden. Wenn wir jetzt an Schrift denken, denken wir wahrscheinlich an die deutsch-lateinische Schrift. Wir denken vielleicht an die russische, an die kyrillische Schrift. Aber wir denken nicht an die Schrift, die in Sri Lanka ist, die können wir nicht lesen. Das ist die erste Schrift, glaube ich, wo ich nicht mal Jesus lesen kann, weil das so kompliziert geschrieben ist. Aber was ich mit sagen wollte, dieser Ziegenbalg hat Gott gebraucht, um das Evangelium weiter zu sagen. Die lokale Bewegung wurde zu einer globalen Bewegung. Überall sind Gemeinden entstanden. Und jetzt könnte man meinen, jetzt hört die Apostelgeschichte auf. Man könnte jetzt sagen, wenn man das so verfolgt, da war es eine Gemeinde in Jerusalem, da gab es die Antiochien-Gemeinde, da gab es Mittelmeerraum-Gemeinden, da gab es die Gemeinden von Petrus, da gab es so viele andere Gemeinden. Man könnte jetzt meinen, der Auftrag Gottes ist erfüllt. Doch die Geschichte geht weiter. Die Frage stellt sich an dieser Stelle, was haben denn die Gemeinden gehabt, wenn sie sich für Mission eingesetzt haben, wenn sie mit Mission gearbeitet haben? Und ganz interessant, die globalen Bewirkungen, also das, was außen weltweit passiert ist, haben sich plötzlich zurückbewegt in die Gemeinden. Der Rückfluss der Mission in die ersten Gemeinde. Was ist das passiert? Einmal haben sie einen erweiterten Blick bekommen für bekehrte Menschen. Da ist als Beispiel das Apostelkonzil zu nennen. Weiß nicht, ob es uns allen so klar ist, dass eigentlich die Juden gemeint haben und auch die ersten Gläubigen gedacht haben, ein Heide muss zuerst Jude werden und dann kann er erst Christ werden. Er muss die jüdischen Vorschriften erfüllen und dann kann er erst Christ werden. Und er steht dann in der Gemeinde und die Juden haben das Sagen, die haben die Leitung der Gemeinde inne. Und wenn ein Heide zum Glauben kommt, dann muss er sich einfach beschneiden lassen. Dann muss er in den Tempel gehen. Es war aber so, dass die ersten Christen gemerkt haben, das funktioniert gar nicht so. Dort, wo wir evangelisiert haben, haben sich Heiden bekehrt und die sind keine Juden geworden, haben aber genau die gleichen Zeichen erfüllt wie die Juden. Und dann kam Petrus nach Jerusalem und hat das berichtet. Er hat gesagt, wir müssen davon ausgehen, dass die Heiden genauso zum Glauben kommen wie die Juden. Und sie sind gleichwertig vor Gott. Und ich bin mir nicht sicher, ob diese Menschen in Jerusalem diesen Blickpunkt gehabt hätten, ob sie das gesehen hätten, ohne dass sich die Heiden bekehrt haben. Durch die Bekehrung der Heiden, und das kam wieder zurück in Jerusalem, haben sie gemerkt, es geht anders. Oder auch später, die Jerusalemer Gemeinde wurde unterstützt von den neu gegründeten Gemeinden. Also da war etwas Leben da, ein Geben und Nehmen. Das andere war dieses, Antiochien, die Gemeinde, wir wissen ja von dieser Aussendungsfeier, wo die Gemeinde ausgesandt worden ist, wo Gläubige weggegangen sind, wo Gemeinden gegründet worden sind. Das heißt, die Antiochien war direkt an Mission beteiligt. Sie haben gesehen, wir müssen Menschen aussenden in die verlorene Welt, damit Menschen zum Glauben kommen. Sie waren mit daran beteiligt. Und durch die Missionsberichte wurden sie in die Aufgaben mit hineingenommen. Wir lesen in Apostelgeschichte 14, Vers 27, als sie aber hinkamen, versammelten sie die Gemeinde und verkündigten, wie viel Gott, der mit ihnen war, getan hatte und dass er den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan hatte. Plötzlich hat die Antiochien-Gemeinde gemerkt, wenn wir uns in diesem globalen Auftrag beteiligen, werden wir gesegnet. Da kommt etwas zurück. Wir sehen plötzlich, wie andere Völker, andere Gruppierungen zum Glauben kommen, wie andere Völker Jesus erleben, wie andere Kulturen Jesus erfahren, wo sie anfangen, hier einen Nutzen davon zu haben, Freude davon zu haben. Was ist nun der Auftrag der Mission? Der Auftrag der Mission ist, es geht um den globalen Austausch von Christen. Es geht nicht nur um unsere kleine Welt, sondern um den weltweiten Auftrag Gottes. Dann könnt ihr zu mir sagen, der redet leicht da vorne. Er ist Missionsdirektor, sieht nur die Welt, die Kulturen, andere Welt. Nein, nein. Ich selber bin auch in einer Gemeinde aktiv, auch dort in der Leitung aktiv. Und wir wissen sehr wohl, dass wir auch den Auftrag vor Ort wahrnehmen müssen. Aber es geht nicht nur um unsere kleine Welt vor der Haustüre. Es geht um den weltweiten Auftrag Gottes. Unsere Gaben sollen dem Reich Gottes dienen. Oftmals wird Mission begründet mit der Tatsache, wir müssen dorthin gehen, wo es keine, wo die unerreichten Menschen sind. Das stimmt nur zum Teil. Wir gehen in die Mission, weil Gott unsere, und es soll schön, wenn man so sagen darf, unsere Nation gebrauchen will, im Reich Gottes zu dienen. Und jede Nation hat bestimmte Fähigkeiten zu gehen, hat bestimmte Fähigkeiten, die ihnen Gott geschenkt hat. Und diese Gaben sollen dem Reich Gottes dienen. Das Reich Gottes ist größer als die Gemeinde. Der Blick über die Gemeinde hinaus ist wichtig, um zu sehen, wie Gott in dieser Welt handelt. Und ich kann nicht anders, als euch jetzt kurz zu zeigen, wie Gott in dieser Welt handelt, wie es das Christentum ausgebreitet hat. Lange Zeit war es so, dass der Westen Missionare ausgesandt hat. Durch die Kolonialisierung vieler Länder gingen die Pfarrer, die Kirchen gingen mit, und viele Nationen in Südamerika, Afrika und auch Asien wurden christlich. Was mir interessant scheint, wenn man diese Karten anschaut, dass es an vielen Stellen der Welt schon mal überall auch Christen gegeben hat. Für mich war es interessant, wenn ich die Karte anschaue, dass man in dieser Ecke hier oben, ich glaube, es gab es im 15. Jahrhundert eine ganz große erweckliche Bewegung. Aber ich spreche hier von den Bewegungen im 19. und 20. Jahrhundert, wo viele Missionare ausgegangen sind, in diese Länder Gott zu dienen. Man könnte jetzt fragen, was hat denn Mission hier gebracht? Hat es überhaupt was gebracht? Können wir überhaupt so denken als Christen? Können wir überhaupt etwas festmachen, wenn wir arbeiten als Gläubige, als Gemeinden, als Missionswerk? Zu dieser Zeit waren in diesen Regionen, hauptsächlich England, Europa, die meisten Christen, Nordamerika natürlich auch. Und heute? Wir sehen diese Linie, das sind die Bekehrungen der Christen von unserer heutigen Generation, von unserer heutigen Welt, von den westlichen Ländern, Europa, Nordamerika und der Pazifik. Und das sind die Bekehrungen von den übrigen Ländern, Afrika, Asien, Lateinamerika. Man kann es jetzt so ausdrücken, die Frucht der Missionsarbeit ist da. Menschen sind ausgegangen von hier, von Deutschland, von England, von Nordamerika und haben in diesen Ländern Gemeinden gegründet. Und man sieht das Ergebnis, dass heute das Wachstum, evangelikale Wachstum in diesen Ländern viel, viel größer ist als bei uns. Noch eine andere Grafik, so macht es deutlich. Hier waren die Christen, 1900 waren da oben die Christen, im Jahr 2000 sind da unten die Christen. Das heißt, wir erleben heute, dass diese Christen von hier unten kommen wieder zurück nach Europa. Warum? Weil wir nicht genügend Leute haben, um unser Europa mit zu evangelisieren. Und wenn wir diese Grafik anschauen, stellen wir fest, dass die Zahl der Missionare wächst weltweit. Ich selber bin ja im Dachverband unserer Mission, Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen, da bin ich im Vorstand. Und ich weiß, dass wir in Deutschland eine stagnierende Zahl haben von Missionaren. Weltweit spielt es so nieder, so wieder, dass die Christen hier, die Missionare hier vom Westen, immer wachsen, die wachsen immer weiter. Aber die Missionare vom Süden wachsen viel, viel stärker. Und plötzlich haben wir in unserer Welt ein anderes Bild von Mission. Vor 100 Jahren war das klar, dass der westliche Missionar der führende Missionar ist. Da waren die meisten Missionare vom Westen in der Mission. Heute ist es umgekehrt. Heute merken wir, wie es ganz andere Betonungen gibt. Und die Frage stellt sich für mich, warum ist es so, dass wir weniger Missionare haben? Es ist klar, wenn eine Gemeinde erwecklich ist, wenn eine Gemeinde wächst, da ist der Missionsgedanke plötzlich da. Und die Bewegungen, wo ich aufgezeigt habe, im Süden von der Welt, die haben sehr große Missionsbewegungen. Und ich glaube manchmal, dass wir in Europa viel zu egoistisch sind und die verlorene Welt aus dem Blick verlieren. Was bewegt diese Gemeinde? Der Heilige Geist oder die zentrale Mitte ist Jesus. Menschen, die eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, merken sehr bald, es geht zentral um Jesus Christus. Und man ist motiviert, Jesus nachzufolgen. Weißt du, ob ich hier schon mal über die Leidenschaft gesprochen habe für Jesus? Wenn ich meine Brüder und Schwestern in diesen Ländern frage, wo diese Missionsbewegung sehr stark ist, dann frage ich sie, sag mal, was ist der Grund, warum habt ihr so viel Begeisterung für Mission? Und was können wir anders machen bei uns hier im Westen, in Deutschland, wo wir manchmal so kühl sind? Was machen wir falsch? Und sagen sie ganz einfach, euch fehlt die Leidenschaft für Jesus. Euch fehlt die leuchtenden Augen, wenn ihr von Jesus redet. Da denke ich an meinen Enkel, mit dem ich gekämpft habe und ich natürlich ein bisschen Kraft zurückgelassen habe und er mit mir gekämpft habe. Und habe ich gefragt, und ist der Opa stark? Und er sagt, da hat er gestrahlt, mein Papa ist viel stärker. Aber das leuchtende Augen haben mir gefallen. Er hat gestrahlt, so vor allem von seinem Papa gesprochen hat. Merkt ihr? Wenn wir mit Jesus gehen, wenn wir Jesus im Zentrum unserem Leben haben, dann muss es uns um die Verlorenheit der Menschen gehen. Dann müssen wir anfangen zu brennen. Da muss eine heilige Unruhe in uns sein. Was kann man tun, diesen Menschen zu helfen? Und ich spreche hier sowohl lokal als auch global. Aber wenn uns die Leidenschaft fehlt, dann werden wir niemand zum Herrn führen. Entschuldigung, wenn ich es so offen sage, manchmal ist das Gebet viel, viel einfacher, als selber von Jesus zu reden, als selber hinzugehen, um das Evangelium weiter zu sagen. Man braucht eine Leidenschaft für Jesus. Und deshalb ist uns wichtig, dass wir gemeinsam als Mission und Gemeinde diesen Blick haben, diesen universalen Blick, lokal und auch global. Dass wir in Partnerschaft diesen Auftrag angehen und es zum Menschen, zum Herrn führen. Mission ist dort nötig, wo keine Anbetung Gottes ist. Ach, was ist das schön, wenn man sieht, wenn man in diesen Ländern ist und im Grunde genommen man sieht, wie Menschen Jesus anbeten. Ich war bei diesem Gottesdienst, wo wir da gemacht haben von Sri Lanka und haben sie dann auch so eine Gruppe da gehabt, wo sie gesungen haben, wo sie Gott anbeten wollten. Und hat der Verantwortliche gesagt, ich bitte jetzt die Gruppe nach vorne zu kommen, um Gott anzubeten. War nur ein Schlagzeug vorne gestanden und dann haben sie den Schlagzeuger gesucht. Und dann haben sie noch einen kleinen Kerl gefunden, der auch so ein kleines Schlagzeug hatte. Dann habe ich gedacht, so Deutsches gedacht, und wo ist jetzt die Gitarre und wo ist das Klavier? Und dann kamen zwei Tamilen nach vorne und haben Gott mit ihrem Lied gut gesungen und angebetet. Am nächsten Tag war ich in der Gemeinde, in meiner Gemeindemoderation habe ich da gemacht, die Gottesdienstleitung habe ich gemacht, habe zum Musikteam gesagt, egal wie ihr singt, egal wie laut ihr singt, egal wie falsch ihr singt, ihr seid immer noch besser als gestern Abend, weil die Musik für meinen Geschmack furchtbar war. Aber sie haben Gott angebetet. Manchmal, wenn ich in diesen Ländern bin, Indien, völlig anders, Harmonie, aber sie beten Gott an. Interessant. Und ich habe auch gelernt, Mission führt zur Verherrlichung Gottes. Was ist das Ziel von Mission? Das hier, Offenbarung 7, Vers 1. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen, und riefen mit großer Stimme: Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Einmal wird die ganze Schar vor Gott stehen und Jesus steht im Mittelpunkt. Da geht es nicht mehr um Sprachen, da geht es nicht mehr um Konfessionen, da geht es nicht mehr um, welche Kultur ich habe, da geht es einzig und alleine nur um Jesus Christus. Eine große Schar, die niemand zählen konnte aus allen Nationen. Und wenn wir an die Ewigkeit denken, dann müssen wir wissen, dass dort Menschen aus allen Nationen da sein werden, die Gott anbeten. Dann werden wir merken, wie universal das Reich Gottes ist, wie breit, wie weit das Reich Gottes ist und wie wir sehen können, dass alle es das eine Anliegen haben, Jesus anzubeten. Und da werde ich dann im Himmel sein und endlich keine Sprachbarriere mehr haben. Endlich werde ich mit meinem Mitarbeiter aus Indien reden können. Endlich werde ich dann mit indischen oder mit mongolischen Mitarbeitern ganz normal reden können, wenn es darum noch geht. Es wird um Jesus Christus gehen. Und so hat Jesus die Bewegung gestartet, also gegangen ist und nun geht und macht: Ihr seid meine Zeugen. Und am Ende in der Ewigkeit wird Jesus im Mittelpunkt stehen und die Zeugen, die das Evangelium verkündigt haben, werden auch dort sein und werden dankbar sein, das getan zu haben. Und ich wünsche mir, dass wir viel mehr darüber nachdenken, was Mission bewirkt und was Mission bedeuten kann. Amen.